Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 16. Dezember 2022, sprechen wir über eine Anklage gegen die Silvergate Bank, sprechen über Japans Corporate Taxes von 30% gegen Kryptofirmen, CryptoQuant analysiert die Binance-Reserven, Stella kündet eine neue Partnerschaft mit der UN an, dann noch Crypto.com erhält die Lizenz in Brasilien. Springen wir in diese erste sehr heiße News-Story, die mehr oder weniger frisch ab der Presse ist. Und zwar wird es einen sogenannten Class Action Lawsuit geben, also eine Art Gruppenklage gegen die Silvergate Bank sowie deren CEO Alan J. Lane. Jetzt ist die Situation die folgende. Die Silvergate Bank ist eine der FTX-Bankpartnern und in der Anklage wird Silvergate vorgeworfen, dass die Silvergate Bank sowie auch der CEO sie dabei unterstützt haben, die Kundengelder von FTX auf Alameda zu übertragen. Es ist eigentlich üblich, dass man als Kryptobörse einen Bankenpartner hat und die Silvergate Bank hat sich dabei in den letzten Jahren etabliert als Kryptobank oder quasi als Bank für Kryptodienstleister und deshalb haben sie auch entsprechend diesen Bankenpartner aktiviert. Wer jetzt zum Beispiel Kundengelder in den letzten Monaten auf FTX eingezahlt hat, hat die nicht auf ein FTX-Konto eingezahlt, sondern auf ein Konto von Alameda Research. Und erst so ist dann entsprechend die Verwirrung um die Kundengelder überhaupt passiert, sodass die FTX-Kundengelder schlussendlich bei Alameda Research gelandet seien. Jetzt sind diese Class-Action-Lawsuits vor allem in den USA eine ziemlich große Sache und ich habe gesehen, dass es schon einige davon gibt gegen die Silvergate Bank. Und jetzt fragt man sich natürlich, was können die Implikationen von dem sein? Weil die eine Anklage gegen FTX und Silvergate, das ist eine Seite, aber Silvergate selber leidet natürlich rein vom Aktienkurs auch sehr, sehr stark unter der Kryptokrise sowie auch der FTX-Krise. Der Silvergate-Kurs ist etwa 87% gesunken in den letzten Wochen und diese Anklage könnte nochmal weitere Probleme für die Bank schaffen. Weiter könnte natürlich bei einer Insolvenz von Silvergate entsprechend auch andere Kryptodienstleistungen davon betroffen sein, weil eben Silvergate die Nummer 1 Kryptodienstleistungsbank in der Kryptosphäre in den USA ist. Das heißt, das ist etwas, das man sicher genauer beobachten muss und wie gesagt, die Kettenreaktion von FTX geht weiter. In der Zwischenzeit können wir aber noch ganz kurz über Binance sprechen über eine Analyse der Kryptoanalysefirma CryptoQuant. Die überprüfen die Reserven von Binance. Binance hat nämlich in den letzten Tagen ja ein Proof of Reserve angegeben, sowie auch ein Audit rausgegeben von der Firma Mazars. Und da hat es dann Kritik gehagelt. Jetzt hat CryptoQuant nochmal die Reserven genau angeschaut, und zwar mit On-Chain Analytics. Das bedeutet, sie haben das Ganze auf der Blockchain überprüft und haben nochmal bestätigt, dass die Binance BTC Liabilities, also die Kundengelder, zu 97% collateralized sind. Wenn man allerdings die Bitcoin, welche an Kunden ausgeliehen worden, mit reinnimmt, dann sind es etwa 101%. Schlussendlich hat CryptoQuant nochmal bestätigt, dass Binance überhaupt keine Ähnlichkeiten zu FTX zeige, dass nur etwa 10% der gesamten Vermögenswerte in BNB, also dem Binance eigenen Token, gehalten werden und der Rest entsprechend in anderen Kryptos. Stand heute hat Binance etwa 60,4 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, 6,2 Milliarden davon wurden in BNB gehalten. Dann springen wir nach Japan, denn in Japan möchte man die Kryptosteuer für Token-Herausgeber von 30% weiter reduzieren. Es gibt nämlich eine Corporate Tax Rate von 30%, wenn man ein Krypto-Projekt herausgibt, auch wenn man die Kryptos schlussendlich nicht verkauft. Das bedeutet, ihr könnt zum Beispiel ein NFT-Projekt herausgeben und müsstet auf die Ethereum, die ihr eingenommen habt, automatisch 30% bezahlen, auch wenn ihr die Ethereum nie verkauft habt. Das war jetzt vor allem der Liberal Democratic Party, der regierenden Partei in Japan, ein Dorn im Auge, weil es vor allem dazu geführt hat, dass Kryptofirmen, aber auch Kryptotalente entsprechend irgendwo anders auf der Welt ihr Projekt lanciert haben. Inwiefern diese 30% komplett wegfallen oder ob sie einfach reduziert werden, das wird jetzt noch diskutiert. Dann springen wir zu einer spannenden Partnerschaft zwischen Stella und der UNHCR. Zwar ist das die United Nations High Commissioner for Refugees, also quasi die Flüchtlingshilfe der UN. Da geht es nämlich darum, dass Stella mit MoneyGram ja bereits eine Partnerschaft gehabt hat und jetzt zusammen mit der UNHCR angekündigt hat, dass sie USDC, also den USD-Coin, via MoneyGram an unterschiedlichen Locations auch in der Ukraine und weltweit den ukrainischen Bürgern zur Verfügung stellen. Das war immer so eine kritische Sache, weil die ukrainischen Bürger natürlich rein von der Situation in der Welt auch zum Teil bei Bankendienstleistungen ausgeschlossen wurden, weil natürlich die Banken da entsprechend zusätzliche Compliance-Schritte unternehmen mussten. Und jetzt ist das natürlich ein weiterer Schritt, wie ukrainische Flüchtlinge entsprechend an Geld kommen könnten, beziehungsweise an Spenden, die direkt durch MoneyGram verschickt wurden. Und zum Schluss springen wir noch nach Brasilien und sprechen über Crypto.com. Die haben nämlich als erste Kryptobörse im Land die sogenannte Payment Institution License erhalten. In Brasilien wird diese Payment Institution License zwar bereits an andere Kryptodienstleister vergeben, zum Beispiel an CloudWalk, das ist aber eine brasilianische Zahlungsfirma im Kryptobereich. Crypto.com ist jetzt die erste Kryptobörse, die entsprechend diese Lizenz erhalten hat. Der Crypto.com CEO sagt ganz klar, dass der brasilianische Markt oder auch allgemein der lateinamerikanische Markt ein sehr spannender Markt sei und dass das der erste wichtige Schritt sei, entsprechend Fuß in Lateinamerika zu fassen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende, macht's gut und bis dann.